Trauma und Beziehung. Wie hängen die eigentlich zusammen? Was haben sie miteinander zu tun? Warum zeigen sich unsere Traumamuster, unsere Traumasymptome eigentlich besonders oft, wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind, wenn wir mit ihnen in Beziehung sind? Was ist das Bindungssystem und was passiert, wenn es überaktiviert oder vielleicht auch deaktiviert ist? Und was passiert mit unserem Bindungssystem, wenn wir Gewalt durch unsere frühen Bindungs- und Bezugspersonen erlebt haben? Darüber und noch viel mehr spreche ich in dieser Folge mit der Trauma-Expertin Verena König für dich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns im Survivor Queen Podcast. Der Podcast für Opfer, Betroffene und mittlerweile auch Angehörige und Fachpersonen von sexualisierter Gewalt. Ich bin Maingyuen, Traumatherapeutin und darf euch die heutige Podcast-Folge hosten. Wie immer, achtet gut auf euch, schaut, was euch heute gerade gut tut, macht eine Pause zwischendrin, hört die Folge vielleicht wann anders weiter, so wie es euch und wie es dir gut tut. Kleiner Hinweis vorweg, wenn du uns sehen willst, ja uns, wir sind heute zu zweit hier, kannst du auch einmal rüberwechseln zu YouTube oder einfach einmal in die Shownotes klicken, da haben wir das Video verlinkt und dann kannst du uns auch zuschauen beim Reden. Und damit ein ganz herzliches Willkommen, Verena König. Ich freue mich, dass du wieder mal bei uns im Podcast zu Gast bist.
Ich danke ganz herzlich für die Einladung und ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch, Mai.
Voll gerne. Verena, für die Menschen, die dich noch nicht kennen, magst du dich einmal vorstellen?
Ja, gerne. Ich bin Traumatherapeutin und seit etwa 15 Jahren auf das Fachgebiet spezialisiert, arbeite in meiner Praxis im Odenwald mit Einzelpersonen, Paaren und Gruppen und bin aber vor allem neben der Praxis in der Weiterbildung tätig mit meinen Online-Ausbildungsangeboten und Online-Kursen. Und ich habe zwei Bücher geschrieben über Trauma und bin als Sprecherin unterwegs und meinem großen Anliegen verpflichtet, Traumawissen in die Welt zu tragen, um Menschen dabei zu unterstützen, ihre Selbstwirksamkeit zu entdecken und entweder mit Trauma besser leben zu können und auch Trauma präventiv begegnen zu können und ja, das Miteinander zu stärken.
Und ich finde, das machst du ganz großartig. Also ich glaube, man kommt kaum an dir vorbei mittlerweile, weil du einfach so ein breites und auch wirklich niederschwelliges Angebot hast, wo man gut anknüpfen kann. Ne? Auch über deinen Podcast Kreative Transformation höre ich von ganz vielen Menschen, dass sie sagen, oh, das war mein erster Zugang zum Thema Trauma.
Ja, das freut mich so zu hören.
Ja, und heute sprechen wir nämlich über eines deiner beiden Bücher, nämlich dein neueres, das Trauma- und Beziehungen-Buch. Also für alle, die es noch nicht haben und neugierig sind, das ist eure Folge heute. Und damit würde ich direkt starten, Verena. Trauma und Beziehung, wie hängt denn das zusammen? Fragezeichen.
Leider untrennbar, wenn ich es ganz kurz sage. Hängt gewissermaßen untrennbar zusammen. Also Trauma ist ja ein großer Begriff, eigentlich ein Überbegriff für verschiedene Formen von Traumatisierung, für verschiedene Symptome, für verschiedene Folgen. Und egal von welcher Seite man drauf schaut, egal ob man nun eine hoch definierte Definition von Trauma hat oder eher so eine gefühlsmäßige Definition von Trauma, was auf jeden Fall klar ist und vor allem allen Betroffenen klar ist, Traumafolgen zeigen sich vor allem in unseren Beziehungen. Also egal, auf welche Art und Weise wir betroffen sind, das tatsächliche und fühlbare Leiden, das spüren die allermeisten Menschen, wenn sie sich in Beziehung erleben. Und damit meine ich nicht nur die Paarbeziehung, sondern im Grunde jede Form von Beziehung. Auch eine Arbeitsbeziehung, die Beziehung zum eigenen Körper, die Beziehung zu der eigenen Vergangenheit oder zu eigenen Symptomen oder auch die Beziehung zur Zukunft und wie man in die Zukunft schaut. Also Traumafolgen zeigen sich im Grunde in allen Beziehungsebenen. Deswegen Trauma und Beziehungen.
Voll schön. Und ich finde, du hast es auch im Buch auch an vielen Stellen immer wieder rausgestellt. Ne? Weil ich finde, Trauma und Beziehung, da sind wir ja gesellschaftlich schnell gerne bei der Paarbeziehung, ne? Bei der romantischen Beziehung. Das klappt nicht. Und ich hätte so gern Partner, Partnerin. Ich hätte so gern Sexualität. Und ne, dann vielleicht kommen wir da noch in so einen Funktionskosmos. Ne? Ich würde so gerne funktionieren. Ich hätte gerne eine normale Sexualität. Ganz viele Anführungsstriche. Ne? Und dass du das nochmal auf eine breitere Ebene hebst von, hey, Beziehung ist so viel mehr und wir sehen überall da die Anzeichen und die Symptome von Trauma, finde ich total schön.
Ja, es ist so wichtig, finde ich, dass wir uns als Beziehungswesen begreifen, dass wir also auch wahrnehmen, und das ist auch für viele Menschen mit Traumafolgen eine große Herausforderung, dass wir uns wahrnehmen als hochsoziale Wesen, die einander brauchen. Und das macht uns so unglaublich verletzlich, weil wir natürlich auch von anderen Menschen sehr, ja, auf eine ganz natürliche Weise, aber oft sehr schmerzhafte Weise abhängig sind, besonders in unseren frühen Jahren. Und diese Verletzlichkeit, die ist für viele Menschen besonders im Laufe ihres Lebens dann etwas, wovon sie sich versuchen zu distanzieren oder wovon sie sich versuchen ein bisschen, ja, abzukoppeln, was dann oft zu Problemen führt, zu Beziehungslosigkeit, zur Vermeidung von Nähe, zur tiefen Angst vor Beziehungen. Und ja, da werden wir bestimmt im Laufe unseres Gespräches noch lang kommen. Aber ja, es ist, glaube ich, auch wichtig, auch weil du es gerade noch mal so betont hast, dass es eben so viele verschiedene Beziehungsebenen gibt. Wir sind nirgendwo nicht in Beziehung. Wir sind einfach Beziehungswesen. Und so wie man sagen kann, wir können nicht nicht kommunizieren, kann man vielleicht sagen, wir können nicht nicht in Beziehung sein.
Ja, voll schön. Ja. ich mag mit dir direkt mal so in die Muster reinhüpfen. Also wer das Buch von Verena vielleicht vor sich hat oder überlegt hat, schon mal durchgeblättert hat, ich finde, du hast so die Beziehungsmuster in zwei sehr, sehr schöne und greifbare Kategorien eingeteilt. Ne? Das eine ist so das überaktivierte Nervensystem, ne? Und das andere ist das eher abgeschaltete und genau, weniger präsente, ne? Da sind wir bei der Beziehungslosigkeit und beim eher so ein bisschen apathischen. Magst du unsere Hörenden da noch ein bisschen mitnehmen in so diese beiden Kategorien, gar nicht um Schubladen zu füllen, aber um Gefühl dafür zu bekommen, was sind denn so Muster, dass, wenn man jetzt uns vielleicht gerade zuhört, sich ein bisschen merkt und denkt, ach guck mal, ja, das kenne ich, das kenne ich auch.
Ja, gerne, genau. Also ich verwende in meinem Buch eine Darstellung oder einen Blick auf uns Menschen, der uns sowohl als Wesen mit einem Nervensystem betrachtet, als auch als Wesen mit einem Bindungssystem. Mhm. Und unser Bindungssystem ist das, was du gerade angesprochen hast, mit dem überaktivierten oder dem eher deaktivierten Teil. Das kennen wir auch vom Nervensystem, entweder die Übererregung oder die Untererregung. Und ganz ähnlich ist es auch bei unserem Bindungssystem. Und unser Bindungssystem beschreibe ich gerne als eine Art Instanz in uns, die schon existiert, wenn wir ins Leben starten, also die evolutionär auch in uns tief eingeprägt ist, die einfach eine Grundkompetenz und eine grundlegend vorhandene Instanz ist. Und unser Bindungssystem ist dafür da, dass wir Bindung aufnehmen, Bindung gestalten und auch Bindung erhalten. Also wenn eine Bindung brüchig wird oder unter Druck gerät, dass wir dann entsprechend etwas tun, entsprechend interagieren, um die Bindung aufrechtzuerhalten. Und so ein ganz plastisches Bild für unser Bindungssystem ist nach der Geburt, nach der sogenannten Entbindung, dass das kleine Neugeborene dann zur Mutterbrust sich bewegt von alleine. Also eine Hinbewegung vollzieht. Und das ist so ein Sinnbild fürs Bindungssystem, dass wir immer auf der Suche nach Bindung sind, nach der nährenden Bindung, nach der sicherheitsspendenden Bindung. Und dafür ist unser Bindungssystem gewissermaßen da als Instanz. Das Bindungssystem spiegelt sich auch wieder in sowas wie einem schlechten Gewissen beispielsweise, wenn wir also bemerken, oh, ich habe irgendwas gemacht oder vielleicht sogar auch nur was gedacht, was die Bindung zu einer anderen Person stressen, unter Stress setzen könnte, dann meldet sich unsere Gewissensinstanz und sagt, das solltest du nicht tun oder das sollte auf keinen Fall auffliegen, weil sonst könnte die Bindung in Gefahr geraten. Das ist also auch ein Aspekt unseres Bindungssystems, zum Beispiel unser schlechtes Gewissen. Also diese Instanz sorgt immer dafür, dass wir dazugehören und verbunden bleiben. Und das ist total entspannt und wunderbar sozial und hervorragend für eine soziale Spezies, wie wir sie sind, solange wir uns ausreichend in Sicherheit befinden. Jetzt komme ich zu dem Teil, den du angesprochen hast. Was ist denn, wenn unser Bindungssystem in Disbalance gerät? Gehen wir nochmal zu den kleinen Kindern, die irgendwie in einem Familiensystem oder in einem Bindungssystem aufwachsen, also in einer Struktur. Und die Bindungspersonen, die Bezugspersonen geben diesem Kind Sicherheit und Halt und Verbundenheit und geben ihm die Möglichkeit, sich zu entfalten und einfach aufzuwachsen ohne existenzielle Bedrohung, ohne Not, ohne Angst. Also es ist genug emotionaler Halt und körperliche Nähe da. Dann entwickelt sich ein Bindungssystem auch ganz entspannt. Dann ist der Mensch in der Lage, flexibel in seinem Bindungserleben sich zu bewegen zwischen intensiver Nähe und Bindung und zwischen einem Autonomiebedürfnis. Also auch rausgehen in die Welt, Sachen entdecken und dann wieder zurückkehren in die sichere Bindung, in den Hafen. Also wenn uns das gegeben wird in unseren frühen Jahren, dann können wir entspannt intensive Nähe leben. Wir können auch mal auseinandergehen. Wir wissen, der andere ist noch da. Wir sehen uns wieder. Wir knuddeln uns. Und das ist alles so, als hätten wir uns gerade eben erst verabschiedet. Also es ist dann auf dem Spektrum des Bindungserlebens zwischen Autonomie und Nähe eine entspannte Reise möglich. Situationsbedingt und flexibel. Und wenn wir aber jetzt beispielsweise in einem Umfeld aufwachsen, wo wir keine Bindungssicherheit erleben, wo unsere Bezugspersonen uns zum Beispiel nicht ernst nehmen oder uns abwerten, wo wir also das Gefühl bekommen, die Bindung ist nicht sicher, sondern ich muss entsprechend sein, um genügend Halt oder Nähe zu bekommen, oder ich muss mich in Sicherheit bringen, um nicht irgendwie Schaden zu erleiden, dann kann ein Bindungssystem sich nicht so entspannt entfalten und dann werden wir nicht so flexibel, sondern dann wird unser Bindungssystem auf dem Spektrum vor allem in zwei Extremen sich bewegen. Zum einen sind wir unter solchen Stressbedingungen häufig ganz auf den anderen ausgerichtet. Also wir müssen wissen, wie der als nächstes reagiert, damit wir uns anpassen können. Also wir sind ganz beim anderen und gar nicht bei uns und sind dadurch eher abhängig vom anderen und entwickeln keinerlei Autonomieempfinden, sondern sind nur auf den anderen fixiert. Dann haben wir ein ganz stark übererregtes Bindungssystem. Das reagiert dann später im Erwachsenenleben auf kleinste Signale, die verunsichern und dann wird das Bindungssystem aktiviert und man rennt dem anderen hinterher oder man versucht, es richtig zu machen und richtig zu sein. Es ist ganz viel Stress in der Beziehungsebene. Mhm. Das andere Ende des Spektrums ist, dass wir uns schützen vor diesem Stress auf der Bindungsebene, indem wir das Bindungssystem runterfahren, indem wir es drosseln oder deaktivieren. Und dann sowas dabei rauskommt wie, ich brauche niemanden, ich gehöre nirgendwo dazu, ich mache das alles alleine. Also von so einer Scheinautonomie, die irgendwie so pseudo-stark ist, bis hin zu so einer ganz tiefen Einsamkeit und dem Gefühl, nirgendwo Anschluss zu finden und dazuzugehören. Und da könnte ich jetzt natürlich noch stundenlang reden, aber das ist vielleicht so mal das Spektrum aufgezeichnet. Und von da kann man ganz viele Verhaltensmuster und Beziehungsmuster im Grunde ableiten.
Ja, voll schön. Also ich mag das Modell unglaublich gerne und ich finde, also für alle, die ein bisschen tiefer reintauchen wollen, ich finde, du hast ganz viele schöne Beispiele auch reingebracht. Ne? Du bringst das, was so Fachliteratur ist und das, was so Alltagspraxisarbeit ist, bringst du in schöne, nicht beleidigend gemeint, sondern ganz positiv, in eine schöne Popliteratur rein. Ne? Man kann das lesen, es ist verständlich. Ne? Du sprichst zum Beispiel bei der deaktivierten Bindung zum Beispiel von der Frau, die solo travelt mit ihren zwei Hunden. Ne? Und wo wir Bilder im Kopf haben. So, du erzeugst sehr verständlich und greifbare Bilder. Und dann merken wir, stimmt, ne? Das ist zwei Seiten der Medaille. Ne? Auf der einen Seite ist das natürlich absolute Freiheit. Freiheit und Autonomie und wow, ne, wo andere vielleicht denken, oh, das wäre ein Träumchen. Ne, und wo aber auf der anderen Seite der Medaille, wenn da bei der Person vielleicht wirklich Traumata hinten dran hängen, die aber sehr, sehr einsam ist und sich eigentlich Bindung wünscht, aber vielleicht die Bindung mit den Hunden und mit dem Van das Einzige ist, was überhaupt haltbar ist. Ne?
Ja, genau. Ja, es ist so hilfreich, habe ich festgestellt, auch natürlich in der ganzen Vorarbeit zu meinem Buch. Das ist ja bei solchen Büchern immer so, dass im Grunde jahrelange Praxiserfahrung reinfließt und man viele Menschen auch im Kopf hat, wenn man dann so versucht, die Dinge zu beschreiben. Und in dem Bild, in diesem ganz klaren Bild von dem Spektrum auf dem Bindungssystem, da ist es so zugänglich, sich selbst zu verorten, ohne dass man irgendwie Kategorien einführen muss wie bindungsängstlich oder bindungsgestört oder irgendwie sowas, sondern man kann wahrnehmen, dass das logische und ganz schlüssige und intelligente Anpassungsleistungen sind, die auch zusammenhängen mit Zuständen in unserem Nervensystem und die total individuell sind, also wo so einzelne, einfache Kategorisierungen nicht so gut passen. Auch weil es so ist, dass manche Menschen ganz unterschiedliche Bindungsmodelle, nenne ich das jetzt mal, oder Bindungsstile im erweiterten Sinne leben. Es kann sein, dass Menschen verschiedene Stile in unterschiedlichen Kontexten leben. Mhm. Also dass beispielsweise jemand auf der Arbeit, in seinem beruflichen Kontext ganz zugänglich ist, total verlässlich und ganz nahbar und wirklich so eine sichere Bank und aber auf einer privaten Ebene irgendwie gar nicht greifbar ist und immer verschwindet, wenn es verbindlicher wird. Also wo die Beziehungen irgendwie privater und noch näher und intimer würden, lebt er eher die übermäßige Autonomie. Und in einem anderen Kontext, wie im beruflichen Kontext, ist er vielleicht total sicher gebunden anscheinend. Also es ist total individuell und vielschichtig. Und deswegen mag ich das Modell auch so sehr, weil es uns hilft, uns wirklich gut zu verstehen und uns ganz individuell zu beobachten und selbst zu begleiten, statt uns irgendwie zu stempeln und dann uns irgendeine Unzulänglichkeit selbst zu unterstellen sozusagen.
Toll. Und ich finde, da sind wir auch sehr nah, ne? Das hast du ja auch eben schon gesagt, ne? Das Nervensystemmodell ja auch, ne? Wo wir bei beiden Modellen, ne? Sehr Nervensystem und Bindung, wo es einfach eher darum geht zu schauen, okay, was ist der kluge Grund, ne? Wie ist das passiert? Und ich finde, das betonst du auch in deinem Buch immer wieder sehr, sehr schön, ne? Gerade für Laien, gerade für Menschen, die ja auf der Suche sind nach einer Antwort, ne? Und da sind wir natürlich schnell bei, ah, guck mal, da ist eine Schublade, die passt. Also bin ich kaputt, bin ich bindungstraumatisiert, bin ich dies und jenes, ne? Dass du immer wieder einlädst dazu, hey, das ist kein Stempel, das ist keine Schublade, aber es kann erstmal helfen zu verstehen, ne? Und da immer wieder auch, ja, ich sag mal, systemisch nach dem guten Grund zu schauen und von dort aus weiterzugehen. Und auch da, das mag ich total gerne an deinem Buch, dass du eben, ich sag mal, nicht da aufhörst, ne? Nicht bei, okay, so ist das jetzt halt und ciao, ne? Sondern dass so gerade dein letztes Kapitel nochmal dazu einlädt, okay, und was machen wir jetzt damit? Ne? Also wie geht es denn jetzt weiter, wenn ich jetzt verstanden habe, wo es herkommt und was ich denn tue? Wie geht es denn weiter?
Ja, auch da gibt es natürlich sehr viele Wege und Möglichkeiten. Und zum einen ist, und das ist jetzt ja im Grunde schon angeklungen in unseren ersten Sätzen gewissermaßen, das Wissen. Also dass man Modelle hat und Hintergrundwissen, damit man gewisse Verhaltensmuster oder Beziehungsdynamiken ein bisschen anders mal betrachten kann. Das ist ganz wichtig. Also sich schlau machen, sich informieren und dann reflektieren und beobachten, ist eine Basis im Grunde, um in die Lage zu kommen, dann auch Dinge zu tun, die helfen können, um Muster zu verändern und auch innere Zustände zu verändern. Und in meinem Buch im Grunde gebe ich wesentliche, grundlegende Informationen, wie wir Beziehungen gestalten können, auch die Beziehung zu uns selbst, damit wir korrigierende Erfahrungen machen können, damit wir also nicht weiter in unseren Dynamiken und Mustern uns im Kreis drehen, sondern was Schönes und anderes erleben können. Und dazu gehört auch ganz viel Arbeit an sich selbst, nicht nur an der Beziehung und schon gar nicht die Beziehung, die Arbeit am anderen. Das, was so oft passiert, wenn Menschen anfangen, sich mit Beziehungsthemen zu beschäftigen und mit Kommunikation zu beschäftigen, ist, dass sie auch manchmal ganz unbewusst und ein bisschen elegant verdeckt eigentlich versuchen, den anderen zu verändern. Mhm. Also die Idee haben, wenn du dann auch so kommunizieren würdest, und hier ist übrigens das Buch über gewaltfreie Kommunikation, und hier möchte ich, dass wir jetzt jeden Tag oder jeden zweiten Viertelstunde die Ade machen oder irgendeine andere Kommunikationstechnik anwenden, da ist häufig so der Wunsch drin und die Sehnsucht, dass der andere sich anders verhält und anders agiert oder anders reagiert. Und das ist eine Sackgasse, weil das auch eigentlich wieder Symptombehandlung und Symptomverschiebung und oft auch Projektion beinhaltet. Und was dementsprechend also wichtig ist, ist in der Selbstreflexion, dass man sich über seine eigenen Dynamiken innerlich, über seine eigenen Bindungsstile und Modelle und Arbeitsmodelle, wie ich das auch im Buch nenne, oder wie man es in der Bindungstheorie nennt, also wie man Beziehungen führt, wie man unbewusst in Beziehungen agiert, dass man darüber sich bewusster wird. Und dazu gibt es ganz viele Denkanstöße im Buch und auch durch die Beispiele viele Inspirationen. Und dann ist es auch wichtig, dass man beginnt, sich so ein, ich nenne es im Buch auch sowas wie einen Wertekompass, einen Wertekodex erstellt. Also dass man sich bewusst wird, was ist für mich zum Beispiel Bedingung für eine gute Beziehung? Was sind meine Werte, die ich in einer Beziehung erfüllt sehen möchte, damit es sich auch, also damit ich da sicher sein kann? Ich sag's mal ganz einfach. Und das ist wirklich wichtig, sich das mal vor Augen zu führen, weil wir ganz oft, wenn wir uns darüber nicht bewusst sind, furchtbar tolerant sind für Dinge, die wir eigentlich bewusst nicht tolerieren würden und niemandem zumuten wollen würden, die aber aufgrund unserer Erfahrung für uns irgendwie normalisiert sind. Dass man uns zum Beispiel abwertet, dass man respektlos miteinander spricht. Wenn man das früh gelernt hat, dann gibt es dafür eine unbewusste Toleranz. Und wenn man dann sich mal überlegt, was sind Werte, die für mich in einer Paarbeziehung, in einer Arbeitsbeziehung, in einer Eltern-Kind-Beziehung oder in einer Freundschaft gelten müssen, damit ich diese Beziehung führen möchte, dann kommt man vielleicht schnell darauf, ja, also Respekt ist für mich ein Grundwert, aber eigentlich findet der hier gar nicht statt. Der wird hier ständig verraten, dieser Wert. Der wird ständig mit Füßen getreten. Und dann ist man schon sehr tief in der Arbeit, ja, an der eigenen inneren Arbeit, der Bewusstwerdung. Ja, und dann gibt's natürlich noch ganz andere Ebenen, dass man dann auch schaut, wie kann man sich verhalten in Beziehungskontexten. Und da ist ein ganz übergeordneter, riesig großer Punkt, dass es darum geht, für sich selbst und für den anderen oder die anderen ein sicherer Mensch zu sein. Und ein sicherer Mensch ist so ein Überbegriff für einen Menschen, der nichts Böses will, der würdigt und respektiert, der die Meinung und die Bedürfnisse des anderen achtet, der aber ebenso auch für seine eigene Würde und für seine eigenen Grenzen einstehen kann. Ein sicherer Mensch ist ein Mensch, auf den man sich bedingungslos verlassen kann, in dem Sinne auch, dass man weiß, er wird nicht in Kauf nehmen, dass man mir schadet. Also er ist moralisch und ethisch verbunden und verlässlich. Das sind alles so Attribute, die ich auch genau aufdrösel im Buch für einen sicheren Menschen. Und wenn man sich das alles, was ich jetzt in wenigen Worten beschreibe, mal genauer anschaut, dann hat man richtig viel zu tun, aber auch schön Konkretes zu tun. Also das ist sehr anwendbar, sehr alltagstauglich, lebensnah.
Total. Und auch da, ne, also ich finde so, es ist so, ich sag mal so, das Idealbild des sicheren Menschen. Und natürlich, ne, wer kommt dahin? Fragezeichen, aber dass wir einen Kompass haben, ne, der uns zeigt, genau. Guck mal, so ein Mensch will ich sein, ne, so will ich für andere sein. Und so hätte ich auch gerne andere für mich. Ne?
Ja, genau. Ja, und ein Hauptmerkmal von Trauma, von Traumafolgen ist ja der Verlust, zum einen der Verlust von Sicherheit, also einem grundlegenden Empfinden von Sicherheit und dementsprechend auch ein Verlust von Verbundenheit. Also Traumafolgen zeichnen sich dadurch aus, dass man unter Unverbundenheit leidet. Es fehlt die Verbundenheit zum Gefühl von Sicherheit, zur Welt. Das gesamte Spektrum der Dissoziation ist ein Symptom der Unverbundenheit. Das gesamte Spektrum der depressiven, also Untererregungsphänomene, ist ganz stark assoziiert mit dem Gefühl, nicht verbunden zu sein. Und viele, viele Menschen erleben sich auch in Beziehungen, selbst wenn die als eng geführt werden, also vielleicht 15 Jahre Ehe, 20 Jahre Ehe, trotzdem nicht verbunden. Mhm. Und das ist ein ganz tiefer Schmerz. Das habe ich von so vielen Klienten und Klientinnen gehört, dass sie sagten, ich glaube, eigentlich ist alles gut. Ich glaube, ich liebe die oder ihn, aber ich spüre es nicht so richtig. Dieses nicht wirkliche Fühlen von Verbundenheit ist an irgendeinem Punkt im Leben für viele ein ganz, ganz schrecklicher Schmerz. Und genau, da komme ich jetzt drauf durch das, was du eben zuvor nochmal sagtest. Also Verbundenheit ist einfach im Grunde die Antwort auf alle Fragen, wenn man es mal so sagen will, auf fast alle Fragen. Und der sichere Mensch, ob wir den jetzt in Perfektion leben oder nicht, es geht vor allem darum, die Tür immer wieder zu öffnen für Verbundenheit. Das schafft Sicherheit.
Mhm. Ja. Und auch da, ne, ich glaube, so schön Verbundenheit klingt, ne, wenn wir an Trauma denken, gerade wenn wir auch, ne, an sexualisierte Gewalt durch Bindungspersonen in der Kindheit denken, ne, da haben wir ja oft eben diese Überkopplung, diese Überlagerung von da ist jemand, der sollte eigentlich sicher sein, aber vor dem habe ich Angst und der tut mir weh. Ne? Und dann haben wir genau diese Ambivalenz zwischen, oh, ich will Verbundenheit, aber Verbundenheit tut weh und schmerzt. Ne? Also, dass wir da genau beim Thema, gerade beim Thema sexualisierte Gewalt in der Kindheit und Jugend, da einfach nochmal eine sehr, sehr schmerzhafte Ambivalenz haben.
Ja, das ist etwas, was unglaublich unterbeleuchtet ist. Das wird so selten wirklich klar durchdrungen. Diese Ambivalenz kennen, glaube ich, alle Betroffenen. Und die ist ja für Außenstehende oft ganz schwer zu greifen, für Nicht-Betroffene. Das sehen wir ja auch immer wieder zum Beispiel in Strafprozessen, in irgendwelchen Gerichtsprozessen, wo Leute nicht verstehen können, wie das denn sein kann, dass man jemanden auch liebt, der einen das Schrecklichste angetan hat. Wie kann es denn sein, dass man eine Bindung zu jemandem empfindet, den man als äußerst bedrohlich und schrecklich erlebt hat? Und das ist eine Leistung, die unser komplexes und soziales Innenleben mit Leichtigkeit vollbringt, aber nicht ohne Leid. Das ist die große Krux. Also und ich erlebe das auch als eine große Hürde oft in der Therapie, dass Menschen nicht nur die Scham ja auch tragen, was ja auch Traumasymptomatik ist, die Scham über das, was ihnen passiert ist, obwohl sie unschuldige Wesen sind, dass sie nicht nur die Scham darüber tragen, sondern dass sie auch Schwierigkeiten haben, sich wirklich zu äußern oder verständlich zu machen, weil sie sich auch dafür schämen, dass sie oft Täterinnen und Täter auf eine gewisse Weise auch in Schutz nehmen wollen. Hm. Also diese Ambivalenz zu zeigen, ist auch für viele angstbesetzt aus meiner Erfahrung, weil die typische unreflektierte Reaktion im Außen ist, auch wenn es um Partnerschaften geht oder Eltern-Kind-Beziehungen, wo Missbrauch, Gewalt, sexualisierte Gewalt stattgefunden hat, du musst da gehen. Das, wie kann jemand sowas tun und das geht ja wohl gar nicht, dass du da noch irgendwie Kontakt hast oder noch ein gutes Haar an dieser Person lässt. Und unser Bindungssystem ist aber dazu in der Lage, die Person, von der man sich abhängig fühlt oder von der man mal abhängig war, wo eine intensive Bindung entstanden ist, ambivalent zu empfinden. Wir können das. Ja, das ist eine große, große Schwierigkeit.
Ja, beides. Ne? Es ist eine große Schwierigkeit und früher war es eine große Ressource. Ne? Also wir mussten ja irgendwie drinbleiben.
Genau. Ja, genau. Genau. Und das ist etwas, was generell gilt für alle Formen von Gewalt in der Kindheit oder von Gewalt, die von Bindungspersonen ausgeht, dass dieses Bindungssystem, was ich vorhin beschrieben habe, ja so sehr auf Bindungserhalt ausgerichtet ist, dass es all das leisten kann. Also trotzdem Bindung aufrechtzuerhalten, obwohl man gleichzeitig in Gefahr ist. Und für viele Menschen ist das hochgradig verwirrend, für viele Betroffene, die sich dann vielleicht auch Vorwürfe machen. Auch ich denke, hier in deinem Podcast, in deinem Rahmen ist es ja so wertvoll und wichtig, auch offen zu sprechen. Und zu Beginn hast du es gesagt, dass die Zuhörenden fein auf sich achten mögen. so viele Betroffene sind mit sich selbst so im Zwiespalt, weil sie sowas denken und fühlen wie, ich habe ja auch mitgemacht. Mhm. Ich habe mich ja nicht gewehrt. Ich habe vielleicht sogar eine Rolle irgendwann übernommen, die dem Ganzen noch gedient hat. Und das ist oft sehr verwirrend für Betroffene, weil sie das nicht übereinkriegen mit einem Ekel, mit einer Abscheu und mit den ganzen vielen fetten Symptomen, die einfach als Traumafolgen entstanden sind. Und da zu verstehen, das Bindungssystem macht das für uns, dass wir uns anpassen, dass wir uns unterwerfen, dass wir uns auch komplex, ganz komplex anpassen, mit Verhaltensmustern, mit Verhaltensweisen, mit Rollen, die wir entwickeln, manchmal bis hin zu Persönlichkeitsanteilen, die wir entwickeln, ja, die dann in der Lage dazu sind, hochdestruktive Bindungsdynamiken mitzuleben und mitzugestalten. Das macht es nicht aus irgendeiner Fehlinterpretation oder um uns zu schaden, sondern das ist eine hochintelligente soziale Leistung, die unserem Überleben dient. Und genau wie du gesagt hast, das ist eine wesentliche Ressource, um auch psychisch überleben zu können, weil selbst wenn man Dinge körperlich überleben könnte, kann eine Psyche zerbrechen und dann kann das auch zur absoluten Oberkatastrophe führen, bis hin zu, also von Suizidalität bis hin zu psychiatrischen absoluten, ja, ich nenne es mal Eskalationen. Und diese ganzen tollen Anpassungsleistungen, die behüten und bewahren uns davor und sind natürlich später ein Haufen Arbeit, aber sie sind wirklich schlau und absolut zu würdigen.
Ja.
Auch wenn es leicht gesagt ist.
Ja. Ich glaube, ich denke gerade so an Sitzungen, da hast du wahrscheinlich auch direkt einige im Kopf, ne? Okay, dann würdigen wir das. Würdigen, als ob. Also das ist so. Ja, nur da erstmal hinzukommen, zu merken, okay, ist eine Überlebensleistung, wow, krass, dass ich das geschafft habe, ne? Und ich finde, das ist, ich erlebe das auch immer wieder, auch ne, gerade bei unseren Survivor Queen Webinaren und so, dass immer wieder, wenn so dieser Moment kommt, dieses, wow, krass, aha, stimmt, ne, boah, das habe ich gemacht, das hat mein System gemacht, dass da was aufgeht. Ne? Dann ist plötzlich Raum dafür da, auch milde mit sich zu sein, sich selber zu verzeihen, sich selber zu vergeben und weg von diesen, ja, aber ich hätte doch und ich habe doch und dies, das. Ne? Und dass wir von da aus dann eben den Blick in die Zukunft wagen können, ne? Und schauen können, okay, und wie kann ich das, was so lange überlebenswichtig und notwendig war, wie kann ich das jetzt Stück für Stück entlernen oder vielleicht auch mit was Funktionalerem, mit was Gegenwärtigerem, was meinem Alter und meiner Lebenssituation angemessenerem ist, ersetzen oder Stück für Stück austauschen. Ne?
Ja. Ja. Ja, genau. Ja, es verändert einfach, wie du sagtest, auch den Umgang mit uns selbst. Du hast gesagt, uns selbst auch vergeben und so in eine andere Haltung uns selbst gegenüber zu kommen. Das nehme ich ganz oft als einen großen Wendepunkt wahr. Mhm. Weil diese Schuldimplikation so hoch ist, so stark ist, dieses Gefühl von Schuld. Und im Grunde müsste man fast sagen, finde ich, dass es gar nichts zu vergeben gibt, sich selbst zu vergeben gibt, sondern dass es genügt, wenn wir aufhören, uns selbst zu verurteilen für was, wofür wir gar nichts konnten. Ja. Und ich denke, es ist auch so ein ganz großer Prozess in diesen Bindungsthemen und Bindungstraumatisierungen und besonders auch beim Thema sexualisierter Gewalt, dass wir auch da immer vor der Herausforderung stehen, den Raum oder das Bewusstsein ganz weit zu machen für das sowohl als auch. Mhm. Also es ist sowohl eindeutig eine Täterschaft da und zugleich ist auch eine Bindung da. Es sind Anteile in mir, die sind absolut auf Abwehr und Abgrenzung und vielleicht sogar Hass erfüllt oder einfach null Bindung, null, also da ist nichts mehr, da ist der Ofen aus. Und es gibt Anteile, die wollen da einfach hin. Und die wollen da einfach das Kind sein, was in Sicherheit ist. Und wenn man das isoliert betrachtet, dann verliert man sich in den jeweiligen Dynamiken. Und erst wenn wir es unter einen Hut kriegen und erst wenn wir das sowohl als auch hinkriegen, sozusagen mal zuzulassen, dann können wir bei uns bleiben, statt einer Dynamik wieder zu folgen und können anfangen, ja, in dem Sinne auch aus den alten Traumastrudeln wirklich auszusteigen und aus den alten Bindungsmustern rauszuwachsen. Und das ist ein, finde ich, ganz heiliger Prozess. Das ist ganz, ganz, was ganz wunderbar Würdevolles und ganz Zartes und zugleich unglaublich Kraftvolles.
Toll. Verena, danke dir für deine Zeit. Ich glaube, also wer das Buch noch nicht gelesen hat, ich glaube, ihr hört meine Meinung. Lest dieses Buch. Es ist ein unglaublich tolles und schönes Buch. Ihr findet es in den Shownotes. Verena, last words from your side. Was magst du unseren Hörenden mitgeben?
Ach ja, das ist immer so eine Spezialfrage. So diese. Ich habe dann immer das Gefühl, da müssen jetzt besonders gewichtige und besonders gewählte Worte fallen. Aber ich glaube, ich möchte einfach mal wieder mich innerlich verneigen vor den Menschen, die hier zuhören und vor allen Menschen, auch denen, die ich begleiten darf, dass sie auf diesem Weg sind und nicht aufgegeben haben und dass sie, ich möchte gerne mich vor dem verneigen, was in ihnen immer weiter leuchtet und was immer weiter noch ein bisschen Kraft findet, um weiterzugehen und was hoffentlich auch schon längst oder ganz bald oder immer wieder reichlich belohnt wird vom Leben. Und ich habe einfach sehr, sehr viel Wertschätzung und Hochachtung vor allen Menschen, die auf dem Weg sind. Und das möchte ich einfach gerne nochmal hier nutzen, mich zu verneigen und meine Bewunderung auszudrücken und meine Wertschätzung.
Danke dir, Verena.
Danke dir für diesen schönen Rahmen und für deine wertvolle und wichtige Arbeit, liebe Mai, dir und deinem Team.
Gebe ich weiter, danke. Ciao.
Tschüss, Mai.
Und das war's mit der heutigen Folge mit Verena König zum Thema Trauma und Beziehung. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können, lernen können und vielleicht auch Neugierde entwickelt, mal in ihr Buch reinzuschauen, es zu lesen und für dich mal deine eigenen Bindungs- und Beziehungsmuster durchzuarbeiten und zu schauen, wie du selber ein sicherer Mensch werden kannst und dich auf die Suche nach sicheren Menschen in deiner Umgebung machen kannst. Ich bin neugierig, ob dir das heutige Format gefallen hat, ob wir vielleicht in Zukunft öfter mal AutorInnen einladen sollen, ob wir Bücher vorstellen sollen, mit den AutorInnen über ihre Bücher und ihre Konzepte sprechen sollen. Wenn du da Lust drauf hast und sagst, boah, das finde ich richtig, richtig cool und das hilft mir, mich dann zu entscheiden in der großen Bücherflut, die es so gibt und mit all den Büchern, die so auf meiner To-Read-Liste stehen. Wenn dir das helfen würde, wenn dir das gefällt, dann melde dich total gern bei uns und gib uns Bescheid. Genau, erstens, ob du möchtest, dass wir das weitermachen und zweitens, vielleicht hast du ja auch schon AutorInnen und oder spezifische Bücher, die wir uns mal anschauen sollen und wo wir dann die AutorInnen zu einladen sollen hier in den Podcast. Da wäre ich sehr, sehr neugierig. Genau, ansonsten neben dem sehr offensichtlichen Buchtipp Trauma und Beziehung von Verena habe ich noch ein kleines E-Book für dich mit am Start. Kannst du dir für 0 Euro runterladen. Das sind so 7 Tipps, wie du, ja, ich sag mal, recht schnell dir nochmal das Thema Trauma und Beziehung für dich anschauen kannst, wie du in Beziehung gehen und bleiben kannst, auch wenn du ein Trauma erlebt hast. Habe ich vor einem Jahr geschrieben. Genau, packe ich dir einfach als Link in die Shownotes rein, kannst da einmal deine E-Mail-Adresse eintragen und es dir direkt runterladen, wenn du magst. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ganz lieben Dank dir fürs Zuhören, fürs Unterstützen unserer Arbeit, unseres Podcasts. Ich bin Mai Nguyen, Traumatherapeutin, Gründerin von Survivor Queen. Wir sind eine gemeinnützige Organisation, die Menschen, die Traumata erlebt haben, auf ihrem Heilungsweg unterstützen, unter anderem mit diesem Podcast. Wir haben mittlerweile fast unseren 6. Geburtstag, haben über 150.000 Downloads dieses Podcasts erreicht und sind sehr, 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 sehr dankbar dafür. wenn du uns und unsere Arbeit unterstützen magst, dass das alles so weiterlaufen kann, dass die Podcast-Folgen weiterhin öffentlich verfügbar sind, keine Paywall davor ist und so weiter, würden wir uns riesig freuen, wenn du uns vielleicht eine Spende dalassen magst. Den Spenden-Button findest du auf unserer Webseite. Du kannst einmal spenden, du kannst aber auch monatlich oder auch jährlich spenden, so wie es für dich stimmig ist. Und wenn du aber nicht nur spenden magst, sondern sagst, oh, ich hätte aber auch gern was dafür, dann ist vielleicht auch unser Survivor Queen-Abo was für dich. Da zahlst du auch quasi wie so eine monatliche Spendenmitgliedschaft. Ne? Einmal im Monat wird ein Betrag abgebucht bei dir. Und dafür hast du aber Zugriff auf unsere gesamte Webinar-Bibliothek mit über 30 aufgezeichneten Webinaren, also alle um die 90 Minuten zu einem Spezialthema. Also du hast im Prinzip nochmal so, ja, so wie hier in unserem Podcast, mit unseren 250 Podcast-Folgen hast du nochmal on top so 30 Webinare aus den letzten Jahren zu ganz speziellen Themen, wo wir nochmal richtig Deep Dive reinmachen mit Workshop, mit Stift und Zettel und mit richtig, richtig schönem Austausch. Also, wenn du Lust hast, freuen wir uns, wenn du uns eine Einmalspende, eine monatliche Spende oder vielleicht ein Survivor Queen Abo abschließt. Alles, was an Geld bei uns reinkommt, hilft uns dabei, unsere ehrenamtliche und gemeinnützige Arbeit weiter zu finanzieren. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, danke, 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 dass du uns hörst, dass es dich gibt, dass du unsere Botschaft weiterträgst, dass du uns Sternebewertungen dalässt, unsere Folgen teilst und so weiter und so fort. Wir hören uns in der nächsten Folge. Wir sind hier, auch wenn wir zweifeln, ganz egal wie schwer.